Niedrigwasser ist ein natürliches Ereignis, das durch Mangel an Niederschlag oder Schnee entsteht. Es kann ökologische und ökonomische Schäden verursachen und wird von der Bewirtschaftung von Speichern und Talsperren sowie der Flächennutzung beeinflusst. Niedrigwasser ist desgleichen ein natürlicher Teil des Gewässerabflussgeschehens, der durch Wetter und Gebietseigenschaften beeinflusst wird. Der Klimawandel führt zu mehr Trockenheit und längeren Niedrigwasserphasen, die die Wasserwirtschaft beeinträchtigen. Ein besonderes Informationsportal, das an der Bundesanstalt für Gewässerkunde, der BFG, zum Thema Niedrigwasser entwickelt wurde, ist die Informationsplattform Undine. Diese hat einen speziellen Fokus auf Hoch- und Niedrigwasserereignisse und zeigt aktuelle und historische Messwerte zur Wasserführung und Beschaffenheit im Einzugsgebiet der großen Flüsse Deutschlands. In dieser 13. Folge des Hüwer-Podcasts Wassergespräche unterhalten wir uns mit Dr. Gerd Hübner und Dr. Daniel Schwand, die in der BFG im Bereich Grundsatzfragen der qualitativen Gewässerkunde tätig sind. Gleichfalls im Gespräch dabei ist heute Jörg-Uwe Belz, der im Referat Hydrologische Grundsatzangelegenheiten der BFG tätig ist. Dort bearbeitet er Aufgaben, die im Bereich der quantitativen Gewässerkunde liegen. Willkommen bei den Hüwer-Wassergesprächen der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Limnologie und Grundwasser, Klimatologie und Metrologie sowie Geologie und Bodenkunde und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lüllwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University USA, seit 1993 an der BFG und seit 2016 Schriftleiter der Hüwer. In dieser 13. Folge des Hüwer-Podcasts beschäftigen wir uns mit dem Thema Niedrigwasser. Niedrigwasser ist ein Teil des natürlichen Abflussgeschehens. Es entsteht, wenn einem Gewässer wenig Wasser zufließt, weil es zu wenig regnet, viel Wasser verdunstet und es nur gering aus dem Grundwasser gespeist wird. Je außergewöhnlicher eine Niedrigwasserphase ist, desto mehr steigt der Informationsbedarf der Öffentlichkeit. Nicht nur die Anwohner als unmittelbar Betroffene, sondern auch Nachrichtenredaktionen, die Politik und andere Entscheidungsträger benötigen Informationen über das Geschehen von Niedrigwasserereignissen. Hierzu stehen drei kompetente Wissenschaftler der Bundesanstalt für Gewässerkunde zum Gespräch bereit. Lieber Gerd, lieber Daniel, lieber Jörg, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute im Hüwer-Podcast Wassergespräche mit mir über das Thema Niedrigwasser zu sprechen. Das Thema ist nicht erst seit dem Jahr 218 in besonderem Fokus, als es am Rhein zu extrem niedrigen Wasserständen kam. Ihr beide, Gerd und Daniel, beschäftigt euch mit dem Thema vor allem im Rahmen der Gestaltung und Pflege der Informationsplattform Undine, welche im Rahmen des vom Bundesumweltministerium geförderten Projekts Verbesserung der Datengrundlage zur Einordnung und Bewertung hydrologischer Extreme an der Bundesanstalt für Gewässerkunde, der BFG, entwickelt wurde. Und du, Jörg, bist innerhalb der BFG seit vielen Jahren der Ansprechpartner aus dem Bereich der quantitativen Gewässerkunde, wenn es um das Verständnis hinter den Wasserstandsdaten geht. An dich die erste Frage, Jörg, zu Beginn unseres Gespräches zum Thema Niedrigwasser. Da würde ich dich zunächst fragen, was versteht man denn genau unter dem Begriff Niedrigwasser? Die Beeinflussung von Niedrigwasser auf Bewässerung, Wassergewinnung, aber auch Industrie sind ja durchaus beträchtlich.
Ja, Thomas, vielen Dank für das Willkommen. Niedrigwasser, Thema Niedrigwasser, das ist im Prinzip nichts besonders Auffälliges. Es ist ein jährlich wiederkehrendes Phänomen, je nach Witterung natürlich in unterschiedlichem Ausmaß. Aber jede und jeder erlebt in seinem täglichen Leben Niedrigwasser und Niedrigwasserauswirkungen. Laut der DIN 4049 Ist Niedrigwasser dann gegeben, wenn bestimmte Schwellenwerte des Wasserstands oder des Abflusses unterschritten sind? Solche Schwellenwerte sind vielfältig und werden auch nicht allgemeinverbindlich festgelegt. Das hängt jeweils am Interesse. Ein Schiffsführer wird andere Vorstellungen von Niedrigwasser haben als beispielsweise ein Betreiber eines Kraftwerkes. Häufig allerdings wird als Schwellenwert, unterhalb dessen dann Niedrigwasser vorliegen würde, festgelegt der sogenannte MNQ oder der MNW. Das sind der vieljährige gemittelte Abfluss bzw. der vieljährig gemittelte Wasserstand an einem Pegel.
Jetzt hast du das Wort Schwellenwerte ja gebraucht und dargelegt. Jetzt verlaufen ja die Flussgebiete über Ländergrenzen hinweg. Welche Rolle spielen dabei die Ländergrenzen und die Zusammenarbeit mit den Fachleuten unserer Nachbarländer bei euren Arbeiten zum Thema Niedrigwasser?
Na, das ist eigentlich in der gesamten Gewässerkunde, aber natürlich auch bei Niedrigwasser eine sehr, sehr große Rolle, was die internationale Zusammenarbeit betrifft. Wasser macht nicht an Grenzen Halt, die der Mensch gezogen hat. Und auch Niedrigwasser ist ein großräumiges, grenzüberschreitendes Phänomen. Und es gibt in Mitteleuropa diverse internationale Gremien, die diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sei es allgemein in der Hydrologie, sei es speziell beim Niedrigwasser, fördern und ermöglichen. Da denke ich zum Beispiel an die sogenannten Iksen. Das sind die internationalen Kommissionen zum Schutz der verschiedenen Flüsse, nämlich des Rheins, der Elbe, der Donau, der Oder und so weiter. Aber auch wissenschaftliche Institutionen wie die KHR zum Beispiel, die Kommission für die Hydrologie des Rheingebietes, befassen sich grenzüberschreitend mit hydrologischen und mit Niedrigwasserfragen. Und hier wie dort ist die BFG stark eingebunden und auch, würde ich sagen, sehr gut vernetzt.
Jetzt war das Jahr 2018, was auch vorhin schon mal kurz angesprochen wurde, in Deutschland ja von einer anhaltenden Trockenheit und einer außergewöhnlich langen, mehrmonatigen Niedrigwasserphase geprägt. Wie kam es zu dieser außerordentlichen hydrologischen Situation in diesem Zeitraum und was war die Vorgeschichte?
Ja, die Vorgeschichte geht doch einige Jahre zurück. 2018 war eigentlich der Kulminationspunkt einer ganzen Reihe von vorherlaufenden Niedrigwasserjahren, allerdings von regional unterschiedlichem Ausmaß. An der Elbe begann das zum Beispiel im Jahre 2014 bereits. Deutschlandweit war dann das Jahr 2015 sehr extrem, ganz besonders an der Oder. Auch 2016 und 2017 brachten dann wiederum neue, ausgeprägte Niedrigwasserphasen. Und 2018 dann schon vor diesem Hintergrund der im Prinzip beschränkten Wasserverfügbarkeit im Wasserkreislauf kam dann zusammen, dass wir zum einen sehr geringe Niederschläge verzeichnet hatten. Nämlich seit dem März des Jahres hatten wir ununterbrochen deutlich unterdurchschnittliche Niederschläge Monat für Monat. Und das ging einher mit sehr hohen Temperaturen. Da wiederum waren 10 Monate betroffen. Mit Ausnahme von Februar und März waren durchweg in jedem Monat deutlich, größtenteils deutlich überdurchschnittliche Temperaturen zu registrieren. Und das führte dazu, dass nicht nur Deutschland, sondern quasi ganz Mitteleuropa regelrecht austrocknete.
Jetzt, Jörg, möchte ich gerade noch mal zum Thema oder Stichwort Wasserstand kommen und da deine Einordnung hören. Ein Wasserstand von 40 Zentimetern, zum Beispiel am Pegel Rhein, am Kaub, bedeutet ja nicht, dass nur noch 40 Zentimeter Wasser für die Schifffahrt vorhanden sind, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Du legst mir quasi schon die Antwort in den Mund. Der Wasserstand nämlich wird an einem Pegel gemessen und bezeichnet die Differenz zwischen der Wasseroberfläche eines Gewässers und einem geodätisch eingemessenen Festpunkt. Dieser Festpunkt wird Pegel-Nullpunkt, abgekürzt PNP, bezeichnet. Und dieser Pegel-Nullpunkt ist dabei nicht deckungsgleich mit der Gewässersohle, sondern er wird so fixiert, dass er auch besonders geringer Wasser, bei besonders geringer Wasserführung noch unter dem dann eintretenden Wasserspiegel liegt. Das heißt also, dass dann von diesem Wickel-Nullpunkt zur Gewässersohle noch ein gewisser Abstand gegeben ist. Der ist auch nicht genau festgelegt und definiert, sondern jeweils örtlich unterschiedlich, dieser Abstand. Dazu ist es so, dass die Gewässersohle nicht eben topfeben ist, sondern eben buckelig ist, auch Senken hat, sogenannte Kolke hat, also keine gleichmäßige, glatte Oberfläche darstellt, hohen Höhenunterschiede vorliegen. Und das wiederum macht es schwieriger zu handhaben, wenn man Schiffsführer ist und ein Schiff über eine Fahrstrecke letztlich zu führen hat und dabei immer dessen gewahr sein muss, dass sein Schiff ausreichend Abstand zur Gewässersohle hat, um nicht auf Grund zu laufen oder Schäden am Rumpf dann in Kauf nehmen zu müssen. Das heißt, es gibt ein Sicherheitsbedürfnis der Schiffsführer. Und deswegen, um dem entgegenzukommen und um das handhabbar für die Schifffahrt zu machen, wird ein Fahrrinnenkasten mit einem Sicherheitsabstand seiner Sohle zur Gewässersohle hin definiert. Und der Schiffsführer kann dann in Kenntnis des Wasserstandes errechnen, welche Fahrrinnentiefe für sein Schiff zur Verfügung steht. Um das jetzt mal in Zahlen auszudrücken, das ist eine etwas kompliziertere Herleitung, die ich uns jetzt allen mal erspare. Am Pegelkorb zum Beispiel, den du gerade erwähnt hast, könnte man bei einem Wasserstand von 40 Zentimetern über PNP davon ausgehen, dass eine Fahrrinnentiefe von mindestens 153 Zentimetern, also 1,53 Meter zur Verfügung steht. Also nicht die 40, sondern die 153 sind dann da die Mindestwassertiefe für die Schifffahrt. Und da kommt dann eben noch der Sicherheitsabstand zur Sohle, der dann variabel über das Querprofil hin ist, hinzu.
Danke, Jörg, für die so präzise Antwort zum Thema Wasserstand, wo du jetzt auch noch die Gewässermorphologie noch mit reingenommen hast. Jetzt möchte ich die nächste Frage an euch beide, Daniel und Gerd, richten. Denn ihr habt euch ebenso seit vielen Jahren mit der Niedrigwasserbetrachtung beschäftigt. Die Informationsplattform Undine, die vorhin schon kurz angesprochen wurde, welche Rolle spielt die denn in Bezug auf Niedrigwasser und welche Informationen hält diese bereit?
Danke, Thomas. Die Informationsplattform Undine, die gibt es seit 2007. Und sie ist öffentlich zugänglich, man muss sich nicht anmelden. Und bei Undine werden die Aspekte Wassermenge und Wasserbeschaffenheit verknüpft. Und wir betrachten vorrangig Niedrigwasser, aber auch Hochwasserereignisse in einer längeren Zeitperiode. Und gucken dabei auf die großen Flüsse in Deutschland, wie den Rhein, die Weser, aber auch die Ems, die Elbe, die Oder und die Donau und auch deren große Zuflüsse. Das sind jetzt meist Bundeswasserstraßen und entsprechend geben wir dann Informationen zum Wasserstand, aber auch zum Durchfluss an ausgewählten wichtigen Pegeln und zeigen dann auch für die Pegel die extremsten 10 Niedrigwasserereignisse beispielsweise auf, bezogen dann auf den Durchfluss, denn der lässt sich über lange Zeiträume dann gut vergleichen. Wir machen aber auch mit dieser Informationsplattform Undine zum Beispiel ein Niedrigwassermonitoring für die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins, die Jörg ja schon erwähnt hatte, und da berechnen wir dann quasi auch die Andauer aktueller Ereignisse. Also wie viele Tage jetzt schon in dem und dem Zustand das Niedrigwasser sich befindet.
Ja, vielen Dank, Daniel. Dann ergänze ich in Hinblick auf die Wasserbeschaffenheit. Da ist auch eine Menge zu finden auf der Informationsplattform Undine. Wir haben über 60 Gütemessstationen aufgenommen auf der Plattform, wo man sich über die aktuell gemessene Wassertemperatur beispielsweise oder den Sauerstoffgehalt, den pH-Wert, die elektrische Leitfähigkeit, die Trübung, teilweise auch noch über weitere Kenngrößen aktuell informieren kann. Man kann diese Messstationen entweder gezielt aufrufen auf der speziellen Seite. Man kann sich aber auch über Überblickseiten Einblick verschaffen, wie die Wasserbeschaffenheit gerade an diesem Fluss bundesweit sich in Hinblick auf die jeweilige Kenngröße darstellt. Beispielsweise den Verlauf von Wassertemperaturen, Sauerstoffgehalt, kann man dort sich anzeigen lassen und auch gleich über farbliche Kodierung eingeordnet in Kategorien, sodass auffällige Messwerte gleich ins Auge fallen. Die Informationsplattform Undine bietet außerdem Steckbriefe zu ausgewählten Niedrigwasserereignissen, aber auch Hochwasserereignissen, wo das Thema Niedrigwasser, wenn wir es jetzt mal auf Niedrigwasser ist es ja hier bezogen, ansehen, dann ist es gegliedert in die hydrometeorologische Entstehung dieses Niedrigwasserereignisses, in den Ablauf. Es werden Informationen zur Schadensbilanz gesammelt und natürlich auch zur Wasserbeschaffenheit. Und nicht zuletzt gibt es einen großen Anhang mit möglichst auch verlinkten, vernetzten Literatur- und Quellenhinweisen zu dem Ereignis. Wir haben für jedes Flussgebiet aufgelistet, welche herausragenden Niedrigwasser- und Hochwasser jeweils bekannt sind und das für die instrumentelle Periode getan, aber zum Teil auch noch für weiter zurückliegende, weit in der Geschichte zurückliegende Hoch- und Niedrigwasserereignisse. Insgesamt kann sich der Nutzer mithilfe dieser Informationen ein eigenes Bild machen, wie die jeweilige aktuelle Situation sich darstellt und wie das jeweilige Niedrigwasser vor dem Hintergrund der geschichtlichen Daten sich darstellt. Ferner gibt es für jemanden, der weiter einsteigen möchte, tiefer einsteigen möchte, auch immer wieder viele Linksammlungen, wo eben Weiterführendes dargeboten wird.
Interessant von euch zu hören, dass sowohl gewässerquantitative Informationen als auch die zur Güte für die Flussgebiete in Undine aufgezeigt und dargelegt werden. Wenn ich mir das anschauen möchte, wie komme ich zu Undine?
Oh, ich mache gerne etwas Werbung. Zu Undine kommt man unter undine.bafg.de.
Oh, okay, dankeschön. Und die Daten, von wem erhaltet denn ihr die Daten und wie gelangen diese in die Informationsplattform Undine?
Beispielsweise bei den Pegeldaten bekommen wir sehr, sehr viele Daten von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, die die Pegel an den Bundeswasserstraßen eben betreibt, aber auch von einzelnen Länderbehörden, die Landespegel betreiben, aber auch bei internationalen Pegeln, zum Beispiel aus Frankreich oder auch aus den Niederlanden ein paar Daten. Bei den Wasserbeschaffenheitsdaten muss man vielleicht nochmal als Hintergrund erklären, dass die Bundesländer für die Wasserbeschaffenheit ihrer Gewässer zuständig sind und entsprechend Messstationen am Gewässer betreiben. Und mit den Ländern haben wir im Vorfeld, als wir Undine konzipiert haben, gesprochen und darum gebeten, dass sie uns die Daten bereitstellen. Und das haben die Länder sehr bereitwillig getan. Und wir dürfen entsprechend deren Daten dann bei Undine präsentieren. Wir bekommen die Daten stündlich oder auch in anderen Frequenzen geliefert. Und da gibt es dann einen Computer, der den Abruf bei uns hier erledigt. Auf den Computer kommen die Daten, werden die Grafiken aufbereitet. Und der Nutzer bekommt von all dem eigentlich nichts mit, außer dass dann wieder mal alle Stunde oder in einem anderen Rhythmus Daten aktualisiert werden.
Sehr interessant, wenn man sich anschaut, wie viele Daten dort sind und mit welcher Qualität und ja dann auch Technik, die dann in das System gelangen. Danke. Jörg, jetzt möchte ich nochmal, nachdem wir vorhin über den Wasserstand ja gesprochen haben, nochmal die Niedrigwasserphasen darauf zu sprechen kommen. Wie hat sich denn die vierjährige Niedrigwasserphase zwischen 2015 und 2018 auf die großen Flusssysteme, die auch als Bundeswasserstraßen ja genutzt werden, ausgewirkt? Und wie stellt sich das jüngste extreme Niedrigwasser des Rheins vom Jahr 2022 hydrologisch dem gegenüber?
Ja, das Niedrigwasser in dieser Mehrjahressequenz, das ist im Übrigen auch aufbereitet worden im Rahmen einer Publikation der Bundesanstalt für Gewässerkunde, der BFG, die benannt ist mit die Niedrigwassersequenz der Jahre 2015 bis 2018 und eine umfangreiche Analyse des Geschehens in diesen Jahren bietet. Diese Aufbereitung, diese Analyse berücksichtigt eben das, was Niedrigwasser eigentlich stets zur Folge hat. Die geringere Wassermenge führt zum Beispiel zu möglicherweise zu Qualitätsproblemen dadurch, dass sich einfach weniger Wasser im Fluss befindet, welches Einleitungen, welche Schadstoffkonzentrationen verdünnen könnte. Wir haben bei Niedrigwasser im Sommer auch häufig Temperaturprobleme, dass also gewisse für Organismen im Wasser gefährliche Temperaturgrenzen erreicht werden. Wir sind da in 2018 knapp dran vorbeigeschrappt, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, dass die Fischwelt hier tatsächlich noch einigermaßen über die Runden gekommen ist. Und wir haben natürlich auch ökonomische Folgen. An 2018 erinnert natürlich immer wieder der Umstand, dass die Schifffahrt derart behindert war durch die niedrigen Wasserstände, dass viele Frachten nicht mehr befördert werden konnten und dass die davon abhängigen Gewerbe- und Industriebetriebe entlang des Rheines dann Produktionsprobleme hatten, sowohl was die Versorgung mit notwendigem Input betrifft, was aber auch letztlich den Abtransport ihrer Erzeugnisse betrifft. Das sind alles Folgen, die mit Niedrigwasser je extremer, desto schlimmer einhergehen können. Hydrologisch betrachtet, also rein aus gewässerkundlichem Blick, fällt mir zunächst ein, mit dem Jahre 2018 gingen sehr lange Unterschreitungsdauern der einschlägigen Niedrigwasserschwellenwerte einher. Ich erwähnte ja eingangs, dass ein wichtiger Schwellenwert dieser MNQ ist, dieses vierjährige Mittel des Abflusses, des Niedrigwasserabflusses. Und da hatten wir an einem der wichtigsten Standorte, war für die Binnenschifffahrt in Deutschland, nämlich nahe dem Hafen Duisburg-Ruhrort, eine Unterschreitungsdauer von nicht weniger als 128 Tagen dieses MNQ-Wertes. In Eisenhüttenstadt, der Pegel Eisenhüttenstadt liegt an der Oder, das heißt also vom Ruhrort gesehen im äußersten Osten Deutschlands, haben wir sogar 203 Tage der Verringerung dieses MNQ-Schwellenwertes verzeichnen müssen. Aus Sicht des Gewässerkundlers fallen mir beim Stichwort 2018 noch einige andere Zusammenhänge ein. Nämlich zum Beispiel, dass wir sehr viele, sehr niedrige Wasserstandswerte hatten, und zwar teilweise auch niedrigste Wasserstandswerte seit Beginn der Aufzeichnungen. Gleichzeitig war allerdings die Abflussmenge, die an den jeweiligen Pegeln zum gleichen Punkt zu verzeichnen war, keineswegs auf Rekordniveau, zwar niedrig, aber nicht dramatisch. Der Zusammenhang ist hier, dass der Wasserstand profilabhängig ist. Das heißt, der Wasserspiegel eines Gewässers folgt der Tieferlegung einer Sohle, wie es in vielen Fließgewässern Deutschlands der Fall ist. Das heißt also, bei gleichem Abflussvolumen stellen sich durch Tieferlegung der Sohle auch tiefere Wasserstände ein, obwohl das Dargebot eben unverändert blieb oder nicht im entsprechenden Maße niedriger ausfällt. Das heißt also, wir hatten an vielen Pegeln in Deutschland niedrigste Wasserstände überhaupt, aber eben nicht aufgrund des absolut niedrigsten Wasserdargebots. Und wenn du jetzt ansprichst, wie unterscheidet sich das Niedrigwasser des Rheins im Jahre 2022 hydrologisch von dem Ereignis in 2018, kann man relativ einfach antworten. Beides waren sehr extreme Ereignisse. Beide waren einzustufen von der Eintrittswahrscheinlichkeit alle 20 bis 50 Jahre. Es ist allerdings schon so, dass das Jahr 2018 etwas niedrigere Abflüsse und Wasserstände erbracht hat. Beispiel am Pegel Köln waren es 656 Kubikmeter pro Sekunde als niedrigster Abfluss in diesem Jahr. Und es waren immerhin volle 661 Kubikmeter pro Sekunde im Jahr 2022. Das heißt also, die Größenordnung ist durchaus vergleichbar, beides sehr extrem. Das betrifft vor allen Dingen allerdings den Rhein. Die Großräumigkeit des Phänomens Niedrigwasserphänomens 2018 war 2018 auf jeden Fall großräumiger, umfassender als in 2022.
Wenn man jetzt diese Sequenz, Jörg, von niedrigen Wasserständen bis zu extrem niedrigen Wasserständen betrachtet, wie ist das einherzugehen mit dem Klimawandel? Ist das dem zuzuschreiben oder ist das alles noch im normalen hydrologischen Verhalten eines Flusses einzuordnen?
Ich würde sagen, ist es an der Grenze. Wir haben in der BFG, was den Klimawandel betrifft, umfangreiche Untersuchungen und Analysen angestellt, welche Folgen der Klimawandel mit all seinen Facetten letztlich auf unsere Bundeswasserstraßen hat, und haben versucht, in die Zukunft zu schauen mit sehr ausgefeilten Berechnungen und Modellen, mathematischen Modellen. Wenn man das knapp zusammenfasst, wäre die Aussage, wir sind jetzt im Grenzbereich dessen, was noch im Rahmen der natürlichen Variabilität der Wasserstände und Abflüsse vorliegt. Wir sind aber auf dem Weg in die Zukunft, wo es deutlich extremer werden wird. Das ist vor allen Dingen festzumachen in der zweiten Jahrhunderthälfte des 21. Jahrhunderts, also ab etwa 2050 erwarten wir eigentlich schon, dass die Abflüsse an unseren Pegeln und die Wasserführung der Flüsse deutlich unter den Durchschnittswerten liegt, wie wir sie derzeit noch verzeichnen und wie sie eben im Rahmen der natürlichen Variabilität, wie erwähnt gerade, sich noch befindet. Also sprich, der Klimawandel wird richtig zuschlagen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und im Moment sind wir in einer noch natürlichen Übergangsphase, die allerdings vom Klimawandel schon substanziell beeinflusst wird.
Und welche Produkte bietet denn die BFG für die vorhin beschriebenen Niedrigwassersituationen oder allgemein für Niedrigwassersituationen an? Und wer sind die Nutzer von diesen?
Ja, die BFG hat verschiedene Produkte, die sich mit Niedrigwasser und dem Verhalten bei Niedrigwasser beziehungsweise dem Umgehen mit Niedrigwassersituationen befassen. Wir haben zum Beispiel im Falle von Niedrigwasser in Deutschland einen überblickhaften Niedrigwasserbericht, der in unserer Homepage zu finden ist und wo eben anhand von verschiedenen Standorten und verschiedenen Aspekten die Niedrigwassersituation beleuchtet und eingeordnet wird. Wir haben Wasserstandsvorhersageinstrumente, die für ausgewählte Pegel an Bundeswasserstraßen mit 14 Tages- und 6 Wochen Vorhersagehorizont operieren und unter anderem auch sehr von Schifffahrt und verladender Industrie nachgefragt werden, die auf dieser Basis oder mit Unterstützung dieser Informationen ihre Transportfahrten besser kalkulieren können. Und wir haben natürlich auch die bereits erwähnte Informationsplattform Undine, die neben den qualitativen Aussagen natürlich auch quantitative Informationen bereithält.
Das möchte ich eigentlich zur Überleitung nochmal an euch, Daniel und Gerd, nehmen. Stichwort Undine. Die BFG ist ja auch Teil des Messprogramms für hydrologische Extremereignisse an der Elbe, in dem bei Niedrigwassersituationen an der Elbe ein Sondermessprogramm gestartet wird. Was steckt denn hinter diesem Programm? Und könnt ihr das mal etwas erläutern, bitte?
Ja, gerne. Das Messprogramm für hydrologische Extremereignisse an der Elbe ist Teil der Gewässerüberwachungsstrategie der Flussgebietsgemeinschaft Elbe. Das Messprogramm wurde zwischen 2006 und 2012 entwickelt, abgestimmt und getestet und ist sowohl für Hochwasser als auch für Niedrigwasserereignisse einsetzbar. Das erste Mal wurde es beim Hochwasser 2013 eingesetzt und danach wurde es auch bei den Niedrigwasserereignissen 2015, 2018 und 2019 genutzt und hat sich insofern schon bewährt. Es sind jeweils 4 bis 5 Bundesländer, das Umweltforschungszentrum und die Bundesanstalt für Gewässerkunde beim Messprogramm Extreme aktiv. Das Messprogramm regelt die Messstellen- und Kenngrößenauswahl und führt zum Beispiel dann bei Niedrigwasser zu einer Verdopplung der Messfrequenz. Also da wird dann 14-täglich statt monatlich beprobt. Und Beginn und Ende des Messprogramms richten sich immer nach der Wasserführung an bestimmten Pegeln und teilweise kommen da auch noch Witterungsprognosen mit rein.
Ja, und weil wir in diesem Jahr an der Elbe auch wieder sehr ausgeprägtes Niedrigwasser hatten und an der Mittelelbe derzeit auch noch haben, läuft das Messprogramm Extremereignisse auch aktuell, und zwar seit dem 23. Juli. Die Messergebnisse, die seitdem erhoben wurden, werden zeitnah sukzessive auf der Informationsplattform Undine veröffentlicht. Und auch hier bedienen wir uns wieder der farblichen Kennzeichnung bei besonders auffälligen Werten. Es war bisher immer so, jetzt auch bei den von Daniel genannten Niedrigwasserereignissen 2015, 18 und 2019, dass nach Abschluss des Messprogramms dann von der BFG in Abstimmung mit der Flussgebietsgemeinschaft Elbe ein ereignisspezifischer Niedrigwasserbericht erstellt wird. Der auch, also diese Berichte sind auf der Homepage der FGG Elbe als Fachberichte zu finden. Wenn man jetzt mal schaut, was waren wesentliche Ergebnisse aus diesen Berichten und das mal versucht zusammenfassend zu betrachten, dann können wir für alle drei Ereignisse sagen, Niedrigwasserereignisse sagen, dass der Sauerstoffhaushalt stabil blieb in der Elbe, obgleich wir verbreitet hohe Wassertemperaturen gemessen haben, und zwar im Tagesmittel nicht selten über 25 Grad Celsius. Wir hatten bei dem Niedrigwasser, was ja dann weniger Verdünnungswasser bedeutet für die Stoffe, die sich im Wasser befinden, dann erhöhte Salzkonzentrationen zu konstatieren. Und wenn man hier jetzt mal Chlorid als Leitkenngröße für die Salzbelastung heraushebt, dann hatten wir tatsächlich in diesen Jahren 2018, 2019, wenn man den Zeitraum etwa ab der Wiedervereinigung, also ab Anfang der 1990er Jahre sieht, dann hatten wir Rekordwerte, die in diesen letzten Niedrigwasserereignissen gemessen wurden, was die Chloridkonzentration betrifft, und zwar sowohl oberhalb der sehr stark salzführenden Saale als auch unterhalb dieses Zuflusses. Wobei jetzt unterhalb der stark salzführenden Saale auch Chloridkonzentrationen gemessen wurden, und zwar verbreitet während dieser Niedrigwasserzeit, die oberhalb des Trinkwassergrenzwertes für Chlorid von 250 Milligramm pro Liter lagen. Bei Magdeburg am linken Ufer, wo die Saale eben noch nicht vollständig eingemischt ist in die Elbe, da waren etwa doppelt so hohe Konzentrationen, wie dieser Trinkwassergrenzwert anzeigt, eben zu finden. Ja, neben der Salzbelastung haben wir für das Schwermetall Nickel relativ hohe Werte festgestellt. Und auch Arsen lag erhöht vor, und zwar beide Elemente jetzt sowohl in der gebundenen als auch in der biologisch besonders wirksamen wasserlöslichen Phase in erhöhter Konzentration. Dann, das Messprogramm Extremereignisse hat nur wenig organische Spurenstoffe, die integriert sind. Da sind aber auch die von denen, die als besonders abbauresistent gelten, sind ebenfalls erhöhte Konzentrationen aufgetreten. Soweit eine kleine Zusammenfassung zu diesen Berichten.
Ja, danke. Ihr habt jetzt die Aktualität der Informationsplattform Undine nochmal klar dargestellt und aufgezeigt. Vielen Dank. Jetzt zu sprechen zu kommen auf Untersuchungen der BfG in Bezug auf die Belastung mit Schadstoffen, würde ich jetzt gerne, und deren Transport bei Niedrigwasser. Welche Untersuchungen stehen an oder sind vielleicht zu nennen?
Recht eng verknüpft mit der Informationsplattform Undine haben wir vergleichende Auswertungen zur Wasserbeschaffenheit bei Niedrigwasserereignissen in Vergangenheit und Gegenwart durchgeführt. Zum Beispiel haben wir einen Vergleich gemacht des sehr ausgeprägten Niedrigwasserereignisses 1921 mit 2018. Beide waren deutschlandweit sehr extrem, wobei am Rhein beispielsweise auch das Niedrigwasser 1921 sogar noch eine längere Gesamtdauer der Tage hatte. Also noch mal extremer als 2018 war. Aber wenn ich jetzt auf beispielsweise auch die Chloridkonzentration oder die Wasserhärte bei diesen Ereignissen eingehe, dann war beispielsweise an der Weser Chlorid und Härte in einem relativ gleichen hohen Niveau 1921 und 2018 festzustellen. Zwischendurch war allerdings durch den Kalibergbau schon mal weit, weit höhere Belastung. Aber man würde rein intuitiv erwarten, dass sich eventuell auch was verbessert haben sollte in den letzten Jahrzehnten. Das ist da nicht so doll denn zu sehen gewesen. Am Rhein bei Düsseldorf ist das Niveau der Chloridbelastung 2018 sogar höher gewesen als 1921. Die Wasserhärte war etwa gleich. Die Oder bei Breslau hatte auch ein höheres Niveau der Chloridbelastung 2018 als 1921. Wir haben auch mal einen Langzeitvergleich für die Elbe gemacht, wo wir dann schon ab 1904 auf verschiedene Niedrigwasserereignisse geschaut haben. Und dort war dann die Chloridkonzentration unterhalb der Saale-Mündung bei den Niedrigwasserereignissen 2015 auf einem ähnlichen Niveau wie beim Niedrigwasser 1904. Aber das Konzentrationsniveau war dann bei den Niedrigwasserereignissen 1952 und 1964 weit, weit höher. Zu der Zeit war auch die höchste Abwasserbelastung, also auch die Sauerstoffkonzentration im August, wo das Niedrigwasser war, dann im Monatsmittel nahe 0 Milligramm pro Liter. Also Leben für Fische war da nicht mehr möglich. Und weil durch diese hohe Salzbelastung und Härtebelastung dann das Prozesswasser für die Chemieproduktion in Leuna bedroht war an der Saale, da hat man dann die Salzlaststeuerung im Saalegebiet eingeführt.
Interessant, wie lange diese Reihen untersucht wurden und wie intensiv sie untersucht wurden. Gibt es dabei besondere Partner, mit denen die BfG zusammenarbeitet?
Ja, wenn man die Elbe nochmal mit dem Rhein vergleicht, dann kann man sagen pauschal, dass die Elbe stärker schwermetallbelastet ist und auch stärker arsenbelastet ist als der Rhein, was sich natürlich auch bei Niedrigwasser zeigt. Wir sind waren auch damit befasst, die Niedrigwasserereignisse im Hinblick auf den Schwermetalltransport und den Arsentransport zu modellieren und das in Kooperation mit dem Referat Mikrobielle Ökologie hier im Haus der BfG und mit dem hier entwickelten Gewässergütemodell QSIM. Für dieses Modell wurde speziell ein Transportmodul entwickelt, was erlaubt, den Transport und Verbleib von Schwermetallen im Gewässer zu simulieren. Und der Vorteil ist, wenn man so ein Modell erstellen kann, dass man eben räumlich lückenlos sich Informationen verschaffen kann über die Belastungssituation, dass man Belastungsschwerpunkte herausarbeiten kann, dass man prognosefähig wird, was in Hinblick auf die Optimierung von Planung, von Belastungsminderungsmaßnahmen in diese Richtung abzielt. Und von daher lohnt es eben, da Mühe und Arbeit reinzustecken. Wir haben das getan und haben recht gute Ergebnisse erzielen können für Schwermetalle, die zum großen Teil gelöst in der Elbe transportiert werden, wie zum Beispiel Nickel und Uran. Aber auch für Arsen haben wir sehr nah an den Messwerten liegende Modellwerte erzielen können. Also das war recht erfolgreich. Große Probleme haben wir noch mit Schwermetallen, die stärker feststoffgebunden transportiert werden. Das hängt auch damit zusammen, dass der Partikeltransport, an den diese Schwermetalle haften, grundsätzlich im Detail schwer abzubilden ist. Als weiteres Thema, mit dem wir uns im Hinblick auf Niedrigwasser befasst haben, und zwar jetzt Zusammenarbeit mit dem Referat Gewässerchemie, war das schon mehrfach erwähnte, auch von Jörg erwähnte, extreme Niedrigwasser des Rheins im Jahr 2022, wo wir geschaut haben, wie stellt sich die Spurenstoffbelastung bei diesem Niedrigwasser dar. Und zwar zunächst mal hier vor der Tür im Rhein bei Koblenz. Dort werden obligatorisch, praktisch turnusmäßig im Rahmen des IKSR-Messprogramms Chemie, also IKSR, Internationale Kommission zum Schutz des Rheines, im Rahmen dieses international abgestimmten Messprogramms werden ca. 250 organische Spurenstoffe hier regelmäßig untersucht. Und wir haben geschaut, welche Ergebnisse sind denn jetzt bei dieser extremen Niedrigwasserphase im Jahr 2022, das war im Juli und August, welche Messergebnisse an Spurenstoffen sind in dieser Zeit hier erhoben worden im Vergleich zum übrigen Jahreslauf? Und es gab tatsächlich ein überraschendes Ergebnis. Entgegen der Erwartung war die Mehrzahl der Spurenstoffe, die quantitativ analysiert werden konnten, also oberhalb der Bestimmungsgrenze lagen, die Mehrzahl dieser Spurenstoffe war nicht in erhöhter Konzentration zu messen, sondern in durchschnittlicher oder sogar geringer Konzentration als im Jahresmittel, als im mittleren Jahresniveau. Zunächst überraschend, aber wenn man dann nochmal schaut, welchen Hintergrund kann das haben, dann gibt es doch eine Menge Argumente. Nämlich, wir haben bei Niedrigwasser haben wir sehr effektiv arbeitende Kläranlagen. Wir haben eine gewisse Erwärmung im Fluss, die für bakterielle Umsetzungen, mikrochemische Umsetzungen günstig ist, sofern wir genug Sauerstoff haben. Und das haben wir im Rhein gehabt. Auch im Rhein war der Sauerstoffhaushalt stabil. Wir haben natürlich wenig diffuse Einleitungen bei sommerlichem Niedrigwasser und wir haben auch keine Mischwasserabschläge von den Kläranlagen, die ja entstehen, wenn Kläranlagen bei Starkregenereignissen Wasser einfach nicht mehr aufnehmen können. All das ist nicht der Fall. Wir haben hohe Sonneneinstrahlung, geringe Trübung im Gewässer, wo das UV-Licht auch chemisch wirksam werden kann. Und von daher haben wir sowohl in Kläranlagen als auch im Fluss hohe Abbauraten, die sich dann eben in solchen Ergebnissen widerspiegeln. Aber dennoch, jetzt kommt das große Dennoch, waren immer noch zahlreiche Stoffe zu messen, die in erhöhter Konzentration vorlagen, wenn es auch nur ein kleiner Anteil war. Aber diese Stoffe waren in erhöhter Konzentration da. Und wenn man jetzt schaut, was sind das für Stoffe und war das auch an anderen Messstellen am Oberrhein, war es am Niederrhein ähnlich, dann tatsächlich auch dort zu der Erkenntnis gelangt, ja, diese Stoffe waren während des Niedrigwassers auch oberhalb und unterhalb des Mittelrheins meist in relativ hoher Konzentration zu messen. Und das wiederum ist ein starker Hinweis auf eine sehr hohe Persistenz, das heißt eine schwere Abbaubarkeit dieser Stoffe. Insofern, wenn man so will, ein großes Feldexperiment, dieses Niedrigwasser, und zeigt, dass man eben doch auch bei Spurenstoffen natürlich diese Komponente der Konzentrierung sehen muss, auch wenn es viele Stoffe eben nicht betrifft.
Vielen Dank, Gerd und auch Daniel, zu euren Untersuchungen jetzt zu den Schadstoffbelastungen in den Flüssen. Durchaus absolut interessant und auch professionell, wie dies umgesetzt und auch dargestellt wird. Zum Schluss würde ich jetzt gerne mal von euch aus eurer Sicht, aus eurem Auge sehen, wie es zum einen mit Undine, aber auch mit den Auswertungen der Wasserstände und euren Arbeiten, über die wir hier gesprochen haben, weitergeht. Gibt es einen Fokus für euch in die Zukunft?
Ja, im Hinblick auf Undine haben wir noch einiges aufzuarbeiten, was Niedrigwassersteckbriefe betrifft. Jörg hatte schon das extreme Niedrigwasser der Oder 2015 angesprochen, was wir gern noch darstellen würden. Aber auch 2018, 2019 gab es dort Niedrigwasserereignisse, die es wert wären, nochmal im Einzelnen dargestellt zu werden. Beim Rhein fehlt uns auch noch der Steckbrief zum eben angesprochenen Niedrigwasser 2022. Bei der Weser wäre ebenfalls so ein Steckbrief schön zu haben. Und ja, wir versuchen sukzessive, das zu ergänzen. Weiterhin wollen wir die zuletzt ausgeführte Untersuchung der Spurenstoffe bei Niedrigwasser eben auch vorantreiben und dann auch nochmal im größeren Rahmen, geografisch größeren Rahmen in einer internationalen Fachzeitschrift dann auch nochmal einen Artikel dazu schreiben. Ja, dann Daniel kann weiteres ergänzen.
Genau. Wir sind auch immer, wenn es denn die Zeit erlaubt, auf der Suche nach historischen Wassertemperaturen. Und wir wollen uns bemühen, lange Datenreihen der Wasserbeschaffenheit auch zusammenzustellen. Diese langen Reihen sind einfach für das Verständnis der Entwicklung über die Zeit dringend notwendig. Und es ist ein wirklicher Schatz, wenn man diese Daten zum Vergleich auch hat. Und es gibt teilweise schon ab den 1840er Jahren ganz brauchbare Daten, die man eben nur suchen und aufbereiten muss. Und was uns besonders freut, im Juni 2027 wird Undine 20 Jahre alt. Und da wollen wir ganz gern ein Fachkolloquium veranstalten, was wir dann auch in der nächsten Zeit vorbereiten müssen.
Ja, aus meiner Warte möchte ich eigentlich zwei Schlaglichter werfen. Ich möchte jetzt hier nicht alles aufzählen, was wir so an unserem Arbeitsalltag erbringen, aber im Niedrigwasserkontext relevant auf jeden Fall wäre ein Hinweis darauf, dass wir in der BFG derzeit ein Niedrigwasserinformationssystem aufstellen, das internetgestützt arbeiten soll. Der Name ist NIWIS, NIWIS, Niedrigwasserinformationssystem. Im kommenden Jahr soll das soweit abgeschlossen sein, dass wir das auf unsere Homepage stellen können. Und dann wird mithilfe dieses digitalen Instrumentariums eine umfassende Information um Niedrigwassersituationen möglich sein, tagesaktuell, stundenaktuell, mit Einordnungen in historische Zusammenhänge und das Ganze auch eben mit digital hintersetztem virtuellen Vorgehen. Und ein weiteres Projekt, was in diesem Jahr schon abgeschlossen werden wird, ist von Niedrigwasserwarte aus gesehen das konkrete Gegenteil, nämlich das Thema Hochwasser. Wir haben ja mit dem Jahr 2024 ein ausgesprochen nasses, abflussstarkes Jahr hinter uns, wo verschiedene Hochwasserereignisse in ungewöhnlicher Folge und Dichte über Deutschland festzustellen waren. Dazu haben wir eine Analyse vorbereitet, beziehungsweise sind dabei, diese Analyse über Zusammenhänge, Prozesse, Einordnungen zu erstellen. Und das soll eben, wie erwähnt, in diesem Jahr fertiggestellt und publiziert werden im Rahmen unserer Schriftenreihe der BFG-Mitteilungen.
Vielen Dank, lieber Gerd, lieber Daniel und lieber Jörg, für dieses durchaus interessante Gespräch zum Thema Niedrigwasser mit euch. Ich habe jetzt auch die Stichworte lange Reihen, Steckbriefe, das NIWIS-System und auch die Hochwasserbetrachtung mitgenommen. Und es hat dargelegt, mit welchen vielfältigen Aufgaben ihr euch doch mit dem Thema widmet und wie sehr das Thema mit einer Vielzahl auch von Einrichtungen in der BFG, aber auch mit Partnern außerhalb bearbeitet wird und mit welchen Methoden ihr da untersucht und dies rangeht. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Gerne.
Gerne.
In der nächsten Folge des Hyver-Podcasts Wassergespräche geht es um das Auen-Institut, eine wissenschaftliche Einrichtung, die ihren Sitz im Auenzentrum Neuburg-Ingolstadt hat. Mein Interviewpartner ist Professor Bernd Kifka von der Universität Eichstätt. Im Gespräch geht es um die besondere Bedeutung der Auen für Mensch und Natur. Vor allem durch extreme Hochwasserereignisse geraten sie mehr und mehr in den Fokus.